ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Deutschlands Schuldenuhr tickt unermüdlich. Jede Sekunde kommen rund 2.800 Euro zur Staatsverschuldung hinzu. Pro Kopf haben wir mehr als 30.500 Euro Miese. Das ist unser Thema heute mit dem Schuldnerberater David Kamer. Allerdings müssen wir sagen, wir brechen es runter natürlich auf das Persönliche, was jeder schon mal vielleicht mitgemacht hat oder die finanzielle Misere, in der man gerade steckt. Tendenz steigend, sage ich mal, bei diesen genannten gewaltigen Zahlen. Oder male ich mir das dann zu dramatisch? Was ist dein Eindruck, deine Erfahrung aus deinem Beruf?
Also bei uns in der Beratungsstelle steigen die Anfragen. Bei uns sind die Erstanfragen alle telefonisch. Da haben wir jetzt in den letzten 2 Jahren einen Zuwachs von knapp 20% bei den Anfragen. Wir haben ungefähr 2600 Anfragen im Jahr telefonisch. Und davon werden 500 sofort beraten, weil sie existenziell bedroht sind. Und einige, die meisten ansonsten, kommen bei uns dann auf die Warteliste und warten auf die Schuldnerberatung.
Aber der erste Schritt bei euch, ohne dass wir jetzt schon intensiv in deinen Alltag reingehen, weil das machen wir später, ist per Telefon.
Ja, das läuft per Telefon.
Wenn du die Menschen, die sich bei euch melden, sortierst, alt, jung, Mann, Frau, wie sieht die Sortierung aus? Von welchem Alter sprechen wir da?
Ich glaube, das hält sich die Waage. Also es gibt alles von 20 bis 80, 85, alle Altersgruppen vertreten, Mann, Frau, würde ich auch tendenziell sagen, ist 50-50.
Oder gibt es da irgendwie die Tendenz, dass die Frauen mutiger sind, was den ersten Schritt angeht?
Kann ich jetzt aus meiner Praxis nicht bestätigen, nee.
Wenn wir uns allerdings anschauen, Deutschland ist ja auch immer noch eines der reichsten Länder der Welt, dann ist das natürlich in einem totalen Widerspruch. Wie kann man sich das erklären? Ist es dann einfach die Verteilung?
Mit Sicherheit ist es auch die Verteilung. Also das wäre jetzt eine politische Diskussion. Ich meine, es gibt sehr viele Menschen, die sehr viel Geld besitzen und es gibt halt noch viel, viel mehr Menschen, die halt nichts besitzen. Und diese Menschen landen dann bei uns, wenn sie mit ihren Finanzen nicht mehr klarkommen.
Wenn du den klassischen oder den typischen Menschen mal zeichnen würdest, der dir gegenüber sitzt, wie sieht er aus? Was hat er für ein Leben?
Das ist vollkommen unterschiedlich. Es gibt den typischen Schuldner, den gibt's meines Erachtens nicht. Also wir haben eine Durchschnittsverschuldung bei den Personen, die zu uns kommen, von ungefähr 30.000 Euro Schulden.
Das ist im Schnitt auch
das
im
ist,
Mittel?
Das ist der Schnitt, ja. Also das reicht von 1.000, 2.000 Euro, das kann schon sehr belastend sein, bis hoch zu 7-stellige, 8-stellige Beträge kommen bestimmt auch mal vor. Bei mir jetzt konkret noch nicht in den letzten Jahren. Und meistens steckt irgendein Schicksalsschlag dahinter. Die Menschen bringen einfach auch eine Geschichte mit und nicht nur Zahlen.
Was sind die häufigsten Ursachen für eine Verschuldung im privaten Bereich? Du hattest eben schon gesagt, dass jeder eine Geschichte mitbringt. Welche Geschichten werden dir auf den Tisch gelegt?
Also ganz oft habe ich jetzt in letzter Zeit gehabt, dass sich Paare trennen. Bei Trennung bleibt immer irgendeiner auf der Strecke finanziell, meistens sogar beide.
Weil nicht klar geregelt ist, wer was kriegt?
Nicht unbedingt, sondern weil einfach das Einkommen auch natürlich runtergeht. Wenn man zusammen wirtschaftet und quasi zusammen eine Wohnung zahlt, ist das wesentlich günstiger, wie wenn jeder seine eigene Wohnung zahlen muss. Wenn Kinder im Spiel sind, kommt noch Unterhaltsforderungen an eine Person dazu. Das muss man alles stemmen, noch dazu verliert man die günstigere Steuerklasse bei Trennung. Ja, das heißt, ich bin wieder auf Lohnsteuerklasse 1, habe mehr Abzüge und mehr Ausgaben, das hilft doppelt nicht. Je nachdem, wie viel Verbindlichkeiten man dann zu dem Zeitpunkt noch hat, ob ich noch ein Auto abzahlen muss oder den Fernseher oder ähnliches, dann wird es schon schwierig. Gleich ist natürlich auch, wenn ein Partner stirbt. Das ist dann natürlich auch emotional nochmal viel tragischer. Und andere Lebensänderungen, sage ich jetzt mal, Arbeitsplatzverlust, auch wird uns noch ereilen hier, glaube ich. Ja, wenn ich mir die Wirtschaft angucke, was da alles noch auf uns zurollt, bin ich mal sehr gespannt. Weil wenn auch Menschen, die ein gutes Gehalt haben, ihren Job verlieren und keinen mehr finden, da hängen ja dann noch mehr Finanzierungen dran in der Regel. Ja, also wenn ich auf Mindestlohn arbeite, dann habe ich in der Regel keine Hausfinanzierung im Hintergrund. Ja, aber wenn ich natürlich bei einer großen Automobilfirma hier in der Gegend arbeite, dann habe ich vielleicht irgendwo noch eine Hausfinanzierung und wenn ich dann meinen Job verliere, dann wird es schon kritisch.
Genauso ist es auch, Erkrankungen können mich genauso in die Schulden treiben?
Natürlich, es gab ja, Entschuldigung, einmal im Jahr ist ja die Woche der Schuldnerberatung. Da gab es auch mal das Thema Arbeit macht krank. Quatsch. Schulden machen krank und ja. Krankheit macht Schulden. Ja, also das bedingt sich, das ist ein Kreislauf.
Aber wenn wir auf Angebote schauen, kauf jetzt, zahl später, dann ist man so in dieser Shopping-Falle drin. Das spielt ja wahrscheinlich in deinem Job auch eine Rolle.
Das kommt immer mehr. Also da merken wir auch, da kommen dann vermehrt junge Menschen in die Beratung, sagen wir mal so plus minus 30 Jahre alt, die dann merken, irgendwann reicht's auch nicht mehr, ja, und fangen dann an, Löcher mit Löchern zu stopfen.
Und das heißt, das trifft vor allen Dingen die jüngeren Jahrgänge? Dein jüngster oder die jüngste Person, die dir gegenüber sitzt, ist?
19.
Heißt noch keinen festen Job wahrscheinlich?
Nee. Kein Job, keine Ausbildung, kein Einkommen, aber halt Ausgaben getätigt, die jetzt nicht mehr bezahlt werden können.
Hat es auch was damit zu tun, dass wir immer mehr mit Karte bezahlen oder Telefon oder Uhr oder sonst irgendwie sowas? Früher wusste ich, wie viel Geld ich in der Tasche habe. Das geht mir jetzt so ein bisschen abhanden?
Ja, selbstverständlich, glaube ich schon. Also das ist ganz klar, wenn ich mein Geld vom Konto abhole, in den Geldbeutel stecke und dann ist der Geldbeutel leer, dann weiß ich, jetzt kann ich nichts mehr ausgeben. Je mehr bargeldlos das stattfindet, desto höher ist natürlich die Verlockung, das zu tun, weil es geht ja ganz schnell, ich muss nur die Karte drüber ziehen. Und das funktioniert im Laden ja auch. Ja? Ob das Konto dann gedeckt ist, das merkt der Laden ja erst später, wenn die Banklastschrift zurückgezogen wird.
Und wir hatten es ja heute auch schon, heute Morgen im Programm, dass das halt dann auch damit einhergeht, dass du natürlich eine Mahnung und eine Zahlungsaufforderung nach der anderen bekommst, im regelmäßigen Rhythmus. Und irgendwann wird die Drohung dann immer schärfer.
Ja, das baut sich dann mit der Zeit auf. Und je öfter ich das mache und je mehr unterschiedliche Forderungen ich habe, desto höher ist dann natürlich auch der persönliche Druck.
Das wäre uns Leute-Gast. David Kammer ist Sozialpädagoge mit einer Zusatzausbildung, wenn ich es richtig sage. Ist das so?
Das ist richtig.
Du arbeitest als Schuldnerberater. Die Menschen, die zu dir kommen, die haben ja eigentlich schon einen sehr großen Schritt gemacht, nämlich sich überwunden, den Schritt ja so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu gehen, oder?
Ganz genau. Also die Öffentlichkeit sind wir nicht, aber wir sind natürlich, wir sind natürlich eine Stelle, da muss man sich offenbaren. Da muss man wirklich sagen, ich habe hier Schulden, was oft mit Scham behaftet ist. Manchmal hat man Fehler gemacht, manchmal kann man auch gar nichts dafür. Das ist völlig unterschiedlich. Und da zollen wir erstmal Respekt, dass die Leute sich bei uns gemeldet haben und bei uns angerufen haben.
Wie ist der normale Umgangston, wenn ich zu einem Gespräch zu dir komme, weil du hältst mir ja keine Standpauke oder eine Belehrung, was ich für ein schlechtes Leben geführt habe.
Nee, also das ist überhaupt nicht unser Job und das ist auch nicht zielführend und wir wollen ja den Menschen helfen. Und die Leute, die sich bei uns melden, die haben wahrscheinlich, ich weiß nicht wie oft, sich schon überlegt, soll ich nicht, angerufen, wieder aufgelegt und dann doch ein Herz genommen bei uns angerufen und dann kriegen sie auch noch einen Rückruf und müssen auch noch mal ins Telefon gehen und haben dann den Berater dran und meine erste Frage, sie hatten bei uns angerufen, was kann ich für sie tun? Und dann dürfen die Leute erstmal erzählen, um was geht's eigentlich? Und da geht's um mehr als nur die nackten Schulden, da geht's auch um die Lebensgeschichte, um die Lebensumstände. Also im Erstkontakt am Telefon, da klopfen wir ab. Wie ist denn momentan die Situation? Ist der Haushalt konsolidiert? Können die Leute sich ihren Alltag momentan leisten? Brauchen die eventuell weitere unterstützende Maßnahmen? Muss ich die noch zu einer anderen Beratungsstelle schicken? Oder ist soweit alles in Ordnung? Und da bestehen halt noch in Anführungszeichen alte Schulden, die man regulieren kann.
Andere Beratungsstelle wäre dann was?
Also manche Leute rufen an und sagen, naja, ich habe Mietschulden, ich habe die Kündigung bekommen, ich muss aus meiner Wohnung raus. Mhm. Das ist natürlich schwerwiegend, da gibt es in Stuttgart eine spezielle Fachstelle bei der Stadt Stuttgart dafür, die Fachstelle für Wohnungslosigkeit. Und dann verweisen wir die Menschen dorthin, weil die vielleicht doch nochmal mit einer Schuldenübernahme bei den Mietschulden vielleicht das Mietverhältnis kitten können.
Okay, das heißt also, wenn der Erstkontakt da ist, dann sortiert ihr erstmal, ist es existenzbedrohend oder nicht?
Ganz genau. Und wenn es existenzbedrohend ist, dann müssen wir gucken, wer hilft, helfen wir selber, können wir das selber machen? Also zum Beispiel droht eine Stromsperre beispielsweise, dann können wir da agieren. Bei Wohnungslosigkeit ist das, oder drohender Wohnungslosigkeit ist das ein bisschen komplizierter, da brauchen wir Unterstützung von anderen Beratungsstellen.
wenn ich mit meinen Schulden mich dir gegenüber öffne, dir am Telefon schon meine Geschichte erzählt habe, ja, dir dann gegenüber sitze, wie oft begegnen wir uns dann so?
Also erstmal muss man sagen, ob die Menschen, die ich am Telefon habe, dann auch wirklich bei mir in der Beratung landen, das ist offen. Das ist mehr oder weniger Zufall, weil wenn die Leute dann bei uns in die Beratung kommen, im Normalfall kommen die erstmal auf eine Warteliste. Wir haben in Stuttgart momentan eine Wartezeit von knapp 8 Monaten. Und deswegen gucken wir vorher am Telefon, ist der Alltag gesichert, können wir die Leute so lange quasi warten lassen. Ja, es ist natürlich, in dieser Wartezeit sind wir telefonisch erreichbar, wenn irgendwas ist, wenn ein Notfall eintritt, gibt es natürlich immer existenzsichernde Maßnahmen sofort.
Aber
das ist ganz wichtig.
Innerhalb von 8 Monaten kann ich meinen Mut, den ich ja gerade gefasst habe, um sozusagen die Schuldnerberatung aufzusuchen, ja auch schon wieder verloren haben, oder?
Ja, das kommt manchmal schon vor, dass wir die Leute dann nach 8 Monaten anschreiben und dann keine Reaktion mehr kommt. Ist aber seltener der Fall. Die meisten bleiben dann am Ball.
Okay, wenn ich am Ball bleibe, das heißt, ich sitze einem wie dir oder aus dem Team, mit dem du arbeitest, regelmäßig gegenüber?
Ja.
Also über was für einen Zeitraum?
Also es gibt keine Pauschale, wenn man das sagen kann, das dauert dann ein halbes Jahr und dann haben wir irgendeine Lösung. Das ist wirklich einzelfallabhängig. Also je nachdem, wie eben die Situation ist. Ist eine Familie im Hintergrund, dann wird es natürlich schon komplizierter, weil da muss man auch gucken, sind die Kinder versorgt, kann man noch Leistung beantragen. Ansonsten kommen die Menschen und legen uns quasi erstmal alles auf den Tisch. Ja, also auch alle Unterlagen zu den Gläubigern. Und das wird dann sortiert, gesichtet, angeschrieben und erstmal überprüft. Das ist eigentlich der erste Schritt. Wenn der Alltag gesichert ist, dann überprüfen wir jede einzelne Forderung.
Und über einen gewissen Zeitraum spürst du sowas wie eine Erleichterung auf der anderen Seite des Tisches und auch bei dir, wenn man helfen konnte?
In der Regel nach dem ersten Gespräch, nach dem ersten persönlichen Kontakt merkt man das schon, dass einfach diese Überwindung geklappt hat, dass da jetzt jemand ist und auch dieser symbolische Akt, ich kann meine kompletten Papiere einfach mal über den Tisch schieben und da ist einer, der nimmt mir das jetzt ab. Das hilft vielen schon zu wissen, jetzt geht's wirklich voran, jetzt geht's los.
Fast 33.000 Euro Schulden haben im Schnitt diejenigen, die eine Schuldnerberatung im vergangenen Jahr in Anspruch genommen haben. Einer dieser Berater ist dann eben auch SWR1 Leutegast David Kamer. Wann sprechen wir eigentlich von Verschuldung und wann von Überschuldung?
Das ist eine gute Frage. Also ich behaupte ja, verschuldet ist in Deutschland wahrscheinlich fast jeder oder zumindest mal gewesen. Verschuldung heißt, ich kaufe etwas und kann es nicht komplett bezahlen und muss es finanzieren. Also ganz klar ein Haus, die meisten Leute können das Haus nicht bar bezahlen. Mhm. Auto auf Raten, Fernseher auf Raten. Das ist alles schön und gut, solange ich das bezahlen kann, weil mein monatliches Budget das hergibt und ich die Raten bedienen kann von Anfang bis Ende und dann gehört das mir. Dann ist das in Ordnung. Überschuldung hingegen tritt dann ein, wenn ich diese Verschuldung, meine Raten, nicht mehr zahlen kann. Wenn ich also meine Verbindlichkeiten, die ich habe oder die künftig entstehen werden, nicht mehr begleichen kann.
Egal, was im Monat reinkommt. Jetzt ist jede Verschuldung hat eine andere Geschichte, wie du eben auch schon deutlich gemacht hast. Es gibt andere Ursachen und Gründe dafür und läuft auch unterschiedlich dramatisch ab, sage ich mal. Deshalb gibt es wahrscheinlich ja keine Schablone, die ich auflegen kann, um zu sagen, so kommt man raus aus den Schulden. Aber gibt es trotzdem klassische Schritte, die befolgt werden sollten?
Das kommt jetzt drauf an, bin ich schon bei der Schuldnerberatung oder bin ich noch nicht bei der Schuldnerberatung?
Wenn ich zu dir komme, was gibst du einem mit an die Hand? Du steckst erstmal den Rahmen ab, um zu wissen, womit habe ich es denn überhaupt zu tun? Welche Möglichkeiten habe ich auch?
Ganz genau. Also das Erste ist, was wir sagen, im Prinzip, wenn wir ein Regulierungsverfahren, wie das auch immer später aussehen soll, ist, zahlen Sie keine Raten mehr. Außer in Ausnahmefällen. Es gibt natürlich auch Schulden, die muss man bezahlen. Es kommen auch Leute, die haben noch eine Geldstrafe oder eine Geldbuße, ein Bußgeld. Das können wir nicht regulieren. Ja, das hat ja auch einen gewissen pädagogischen, erzieherischen Charakter, dass jemand eine Geldstrafe kriegt, damit er das nicht wieder tut. Also muss er die auch zahlen. Das kann man auch nicht durch ein Insolvenzverfahren oder anders lösen. Das sind natürlich Schulden, wo ich sage, zahlen Sie da Ihre Raten, aber da gibt es auch in der Regel keine Zinsen drauf. Ja, ansonsten, ich sage jetzt mal Konsumschulden jeglicher Art, erstmal Raten einstellen. Ja, das ist mal das
Allererste. Da freut sich die andere Seite aber nicht.
Da freut sich die andere Seite nicht, das ist klar, aber die werden von uns dann ja auch angeschrieben. Also wir übernehmen den Schriftverkehr per Vollmacht und schreiben alle Gläubiger an und sagen, so und so sieht's aus, die Person ist zahlungsunfähig und wir hätten jetzt gern erstmal ihre Forderung für uns schriftlich auf dem Tisch.
Und du sagst auch nicht kleine Summen zahlen oder sowas, das macht dann gar keinen Sinn in der einen oder anderen Situation.
Das macht keinen Sinn. Also wir nennen so kleine Raten, so 5 Euro, 10 Euro, 20 Euro, wir nennen das Angstraten. Die entstehen, wenn der Gläubiger bei den Leuten so viel Druck aufbaut, dass sie sagen, okay, komm, ich zahle halt 10 Euro und dann habe ich meine Ruhe, dann kommt nicht ständig ein Brief und da kommt auch kein Anruf mehr vom Inkassobüro und dann zahle ich lieber 10 Euro. Fehlt mir zwar, muss ich mir abknapsen, aber dann zahle ich das. Im Endeffekt ist es meistens so, dass es gar nichts bringt, ja, wenn man bedenkt, dass das ja weiterhin verzinst wird. Wenn ich jetzt mal nur von einer Schuldensumme ausgehe von, sagen wir mal, 10.000 Euro, dann habe ich da bei 7% Zinsen, was momentan der Schuldzinssatz ist, 700 Euro Zinsen im Jahr. Wenn ich dann 20 Euro im Monat zahle, zahle ich nicht mal die Zinsen. Das heißt, ich zahle, habe weniger Geld im Geldbeutel und meine Schulden wachsen trotzdem.
Okay, dann geht's darum, einen Finanzplan aufzustellen oder was machst du dann?
Also der Finanzplan kommt im ersten Schritt. Da wird erstmal geguckt, was haben wir an Einnahmen, was haben wir an Ausgaben und welche Ausgaben müssen erfolgen. Ganz klar, Miete, Strom, Gas, Wasser, ja, die Existenzsicherung. Dann muss noch genug Geld da sein auf Basis des Sozialexistenzminimums zum Leben. Wenn das nicht reicht, müssen wir gucken, gibt es noch Sozialleistungen, die man beantragen kann? Wo kann ich die Leute hinschicken? Gibt es Wohngeld, gibt es Kindergeld, Kinderzuschlag? Da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja. Und im zweiten Schritt muss man dann halt schauen, ist Einkommen noch vorhanden? Ist freies Einkommen verfügbar? Kann man den Gläubigern irgendwas damit anbieten oder nicht? Und bei den meisten ist das nicht der Fall.
Als Schuldner, wie wichtig ist Geduld auch in deinem Job?
Sehr wichtig. Also die Bearbeitungszeit können wir meistens nicht groß beeinflussen. Ja, wir sind auf Rückmeldung der Gläubiger angewiesen. Manche brauchen 2 Tage, manche brauchen 3 Monate, 4 Monate. Bis man alles zusammen hat, das kann schon lange dauern.
Jetzt haben wir bisher darüber gesprochen, was zu tun ist, wenn ich mich bereits verschuldet habe. Aber wie kann ich das überhaupt vermeiden? Also Prävention gehört ja wahrscheinlich auch mit zu deiner Beratung. Vielleicht, wenn du jemanden erfolgreich beraten hast, so als nächsten Schritt dran denken, dass sich eben nicht neue Schulden anhäufen.
Ja, also wir gucken in der Beratung, dass wir das eigentlich vorher machen, dass wir die Leute auf jeden Fall befähigen, dass wenn sie ihre Schulden zu einem späteren Zeitpunkt dann los sind, dass sie ab sofort dann in der Lage sind, mit ihrem Geld klarzukommen und keine neuen Schulden zu machen.
Es gibt ja unterschiedliche Menschen und die haben auch einen unterschiedlichen Umgang mit Geld. Die einen können es erlernen, die anderen vielleicht nie so richtig. Was kann man denen für Tipps mit an die Hand geben?
Also es gibt unterschiedliche Methoden, wie man sich das Geld einteilen kann. Dazu gehört natürlich erstmal eine Analyse, dass man wirklich weiß, was kommt jeden Monat rein, dass das erstmal klar ist und was geht an Fixkosten raus. Also was muss ich jeden Monat auf jeden Fall bezahlen, sprich Miete, Grundkosten und so weiter. Und das wirklich mal aufschreiben. Ja? Am besten jeden Monat in ein Haushaltsbuch. Ja, das kriegt man, gibt auch Apps für, die man benutzen kann. Da trägt man das ein. Was habe ich jeden Monat? Was kommt auf jeden Fall immer rein? Was kommt vielleicht ab und zu mal rein, wenn ich noch ein bisschen mehr arbeite oder so? Und was muss jeden Monat, was geht raus? Und dann habe ich eine Zahl, was bleibt übrig, was habe ich zur freien Verfügung und wie teile ich mir dann das ein?
Also einen klaren Haushaltsplan aufstellen.
Einen Haushaltsplan aufstellen auf jeden Fall, ja.
Und ich habe, kann ich ja jedem zugeben, aus meinem Elternhaus von meinem Vater gelernt, Rechnungen zahlen. Sofort?
Wenn es möglich ist, sofort. Also zumindest innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist, damit ich nicht in Verzug gerate.
Okay, nicht bis zur ersten Mahnung warten. Ich frage für einen Freund. Das war der Tipp, den ich von meinem Vater bekommen habe.
Ja,
erste Mahnung abwarten, ohne Mahngebühr zahlen dann.
Das ist die Frage, ob noch gemahnt wird. Ja, das, wenn auf der Rechnung draufsteht, zahlbar innerhalb 30 Tagen, aber Erhalt, dann ist das quasi schon die Zielsetzung. Die erste Mahnung kann dann schon mit Gebühr sein.
Okay. Auch dieses Thema im Netz kaufen oder bar zahlen, mit Karte zahlen, das hilft wahrscheinlich ja auch schon, oder?
Ja, also wenn ich ein Haushaltsbudget habe und weiß, ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich sage jetzt mal 500 Euro im Monat zur Verfügung, die ich ausgeben kann, dann kann ich mir das einteilen. Beispielsweise Monat hat 4,3 Wochen im Schnitt, dann habe ich also so 100, 110 Euro pro Woche. Das tue ich mir dann in Umschlag und schreibe drauf erste Woche, zweite Woche, dritte Woche, vierte Woche zum Beispiel. Ja. Andere Menschen sagen, ich will das spezifisch ausgeben. Dann kann ich auch Umschläge machen. Wir sprechen jetzt immer von Bargeld. Ja, das ist natürlich einfacher. Wo ich dann drauf schreibe, das ist fürs Hobby, das ist für Essen, das ist für Kleidung und da tue ich mir dann ein Budget rein und wenn der Umschlag leer ist, dann muss ich halt warten, bis das nächste Geld wieder reinkommt im nächsten Monat.
Trotzdem gibt es ja wahrscheinlich im Leben auch Situationen, wo man einen Kredit aufnehmen kann, sollte, muss. Was sind das für Gründe für dich? Also da reden wir jetzt wahrscheinlich nicht vom nächsten Urlaub.
Also warum jemand einen Kredit aufnimmt, das sind seine eigenen Gründe. Das kann auch der Urlaub sein, bestimmt. Gibt es auch Menschen, die einen Kredit aufnehmen, um in Urlaub zu fahren. Es ist die Frage, ob ich das Risiko eingehen will wegen einem Urlaub. Natürlich braucht jeder auch mal einen Urlaub. Einen Kredit aufzunehmen und dann in die Verschuldung und später vielleicht sogar in die Überschuldung zu geraten. Ja, vor allem, wenn es dann vielleicht schon der dritte Urlaubskredit ist. Das liegt dann an den Menschen selber. Na, da muss man da vielleicht auch ein bisschen drauf einwirken, dass es vielleicht ein bisschen weniger Luxus sein sollte.
Schuldnerberater, Sozialpädagoge, warum magst du deinen Job?
Man kann helfen. Also gut, alle Sozialarbeiter sagen das wahrscheinlich von sich. Ich habe den Beruf vergriffen, damit ich helfen kann. Es sind, glaube ich, auch die Erfolgserlebnisse, die man einfach in der Schuldnerberatung hat. Also wir können den allermeisten Menschen, die zu uns kommen, wirklich, ich sage jetzt mal ganz paff, ein besseres Leben verschaffen. Ein schuldenfreies Leben im besten Fall oder zumindest ein Leben, in dem sie mit den Schulden, die sie noch haben, umgehen können und damit leben können.
Und du sagst, es ist einfacher möglich als in anderen Bereichen
auf jeden Fall
der Sozialarbeit.
Ja, also ich denke, in der Suchthilfe, in der Wohnungslosenhilfe, da ist es wesentlich schwieriger. Habe ich selber erlebt, habe ich auch jahrelang gemacht. In der Schuldnerberatung kann man das ja besser messen, besser erfahren, ja.
Du hast uns eben schon deutlich gemacht, wie man es angehen sollte, wenn man verschuldet, überschuldet ist. Wir können ja mal so, ohne dramatisieren zu wollen, aber auch aufzeigen, welche Gefahren eine Überschuldung mit sich bringen kann. Nämlich für den normalen Alltag, also die Gefährdung des Lebensunterhaltes für sich und andere, wenn eine Familie dranhängt. Gefährdung der Wohnung und der Energieversorgung, hast du auch gesagt, wenn einem der Strom abgestellt wird. Das geht hin dann bis zur Gefährdung des Arbeitsplatzes. Ist, wenn ich einen Job habe überhaupt. Das sind ja alles Dinge, die dir wahrscheinlich tagtäglich irgendwie begegnen.
Ja, selbstverständlich. Das ist dann auch immer der Unterschied zwischen Realität und eigentlich, sage ich jetzt mal, Gesetzeslage. Also wenn der Arbeitsplatz gefährdet ist, wenn ich Schulden habe, dann kann es ja passieren, dass ein Gläubiger über einen Gerichtsvollzieher herausfindet, wo ich arbeite und schickt meinem Chef eine Lohnpfändung. Das kommt dann immer darauf an, wo ich arbeite und wie geht mein Arbeitgeber damit um. Wenn das ein kleiner Handwerksbetrieb ist, wo 3 Leute arbeiten, dann kann das schon mal sein, dass der Chef mich schief anguckt. Ja, oder gegebenenfalls im allerschlimmsten Fall einen Grund sucht, um mich dann rauszuschmeißen, weil er damit nicht umgehen kann. Ja, aber das wirkt einfach dann zurück. Ja, da kriegt man plötzlich ein anderes Bild von den Menschen.
Und das ist ja wahrscheinlich die Idealsituation überhaupt, wenn jemand zu dir in die Schuldnerberatung kommt, der einen Job hat, weil es gibt genügend, die da sitzen und wahrscheinlich keinen Job haben.
Die allermeisten haben keinen Job, die zu uns kommen, ja.
Und da dann halt von Schulden runterzukommen, stelle ich mir halt sehr anspruchsvoll vor für deinen Job und für die Menschen.
Das ist richtig. Also wir haben in Stuttgart, glaube ich, als einzige Stadt, zumindest kenne ich keine andere, die Möglichkeit, öffentliche Drittmittel zu beantragen, um auch Gläubigern dann wirklich was anbieten zu können. Ja, das macht natürlich keinen Sinn, wenn jemand 300.000 Euro Schulden hat, dann mit, weiß ich nicht, 2.000, 3.000 Euro ums Eck zu kommen. Das ist eine relativ niedrige Quote dann, das wird keiner annehmen. Aber bei Menschen, die jetzt nicht so hoch verschuldet sind, kann das in Stuttgart, wohlbemerkt nur in Stuttgart, eine probate Lösung sein.
Gefahren durch Überschuldung sind halt auch Gefährdung der Lebenssituation, drohende Haft. Kann es auch geben?
Da muss man ganz klar mal einhaken. Also Haft droht, steht ganz oft auf Inkassoschreiben drauf. Das ist aber meistens wirklich eine hohle Drohung. Also Haft droht wirklich nur, wenn man eine Geldstrafe bekommen hat. Das heißt, ich bin wegen einer Straftat von einem Richter verurteilt worden, eine Geldstrafe zu zahlen und ich zahle diese nicht und kümmere mich nicht drum. Dann kann diese Geldstrafe in eine Haftstrafe umgewandelt werden.
Okay, aber wird gerne benutzt in Inkassoschreiben?
Wird in Inkassoschreiben deshalb benutzt, weil es die Erzwingungshaft gibt. Und die Erzwingungshaft kommt nur dann zustande, wenn ich aufgefordert werde, zum Gerichtsvollzieher zu gehen und dem Gerichtsvollzieher die Vermögensauskunft abzugeben. Das hat man früher Offenbarungseid genannt, sprich der Gerichtsvollzieher ist befugt zu fragen, wo hast du Einkommen, wo sind deine Girokonten, wo ist dein Vermögen, und das muss man angeben. Und wenn man dem Gerichtsvollzieher diese Auskunft verweigert, dann kann der Gerichtsvollzieher Erzwingungshaft beantragen, bis man diese Auskunft gibt. Und das ist gemeint, wenn ein Inkassobüro schreibt, Haft droht. Das ist aber eine hohle Drohung, weil wenn der Gerichtsvollzieher mich anschreibt und sagt, ich soll diese Information geben, dann gebe ich ihm diese Information.
Wir haben Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer in dieser Sendung mit dem Schuldnerberater David Kramer. Ich lese mal so ein bisschen was vor zum Thema Schulden. Gibt es erstmal hier so eine kleine Definitionsfrage, da darfst du auch gerne mal deine Meinung zu abgeben. Zum okay. Thema Schulden möchte ich sagen, schreibt Helga aus Baden-Baden, dass Schulden und Verbindlichkeiten nicht das Gleiche sind. Kauft man sich eine Immobilie, dann sind das keine Schulden, sondern Verbindlichkeiten, da in der Regel ein Gegenwert gegenübersteht. Also diese wertstabil ist, beziehungsweise sogar im Wert steigt. Schulden sind dagegen meist Konsumausgaben, zum Beispiel fürs Auto, da dieses an Wert verliert, also keine Wertanlage ist. Nimmst du die Unterscheidung auch vor?
Also da muss ich sehe das naturgemäß ein bisschen anders. Also für mich ist halt wieder die Unterscheidung zwischen Verschuldung und Überschuldung. Ich habe Schulden aufgenommen, wenn ich diese bedienen kann, bis ich sie abbezahlt habe, dann bin oder war ich dann verschuldet. Überschuldet bin ich dann eben, wenn ich es nicht mehr zahlen kann.
Und das ist egal wofür?
Das ist meines Erachtens völlig egal wofür, weil der Gegenwert, ein Haus kann auch im Wert verlieren, durchaus. Ja? Also wenn ich meine Hausrate nicht mehr zahlen kann und die Bank macht eine Zwangsversteigerung, dann bleibt in der Regel nicht so viel Geld übrig, wie ich noch bezahlen muss.
Dann haben wir noch eine anonyme Zusendung auf die Frage, wieso so viele Menschen verschuldet sind. Habt ihr heutzutage mal das Nötigste zum Leben gekauft und euch die Rechnung angeschaut? So viel zum Thema Grüße ins Studio. Das trifft uns natürlich alle, dass alles irgendwo ein Tick teurer oder viele Sachen ein Tick teurer geworden sind. Und das trifft sich dann natürlich auch bei dir am Beratungstisch, dass da Menschen besser und manche schlecht damit umgehen können.
Selbstverständlich, auf jeden Fall. Die Lebenshaltungskosten sind massiv gestiegen und von den Mieten brauchen wir in Stuttgart sowieso gar nicht anfangen.
Und da ist Stuttgart nicht eine, gut, in Baden-Württemberg schon eine Ausnahme, gar keine Frage. Aber es gibt auch andere Regionen, wo es natürlich auch sehr, sehr teuer ist. Wir haben noch eine Hörerzuspielung, eine Frau, die sich gemeldet hat.
Hallo, ich bin Annika, ich arbeite in der Lebenshilfe für die Familienhilfe. Ich habe eine Kundin, die auch tatsächlich auf seltsame Art und Weise in ihrem Leben Schulden angehäuft hat, aber sich diesem Problem natürlich nicht wirklich stellen mag, weil es wahrscheinlich schambehaftet ist. Es ist sehr erschreckend, sie ist alleinerziehende Mutter und hat heftig Probleme und Geldsorgen ist eins davon. Jetzt ist meine folgende Frage: Wie gehen wir mit diesem Schamgefühl am sinnvollsten als Fachkräfte um? Es muss angesprochen werden, wenn immer diese Termine anstehen, dass dieses Thema am Tagesordnungspunkt als erstes auftaucht, sagt sie die Termine ab. Jetzt ist es schwierig mit ihr, dieses Thema überhaupt anzugehen. Es ist auch eigentlich nicht nur Hauptthema meiner Arbeit, aber es tangiert immer wieder unsere Zusammenarbeit. Ich würde mich über jeden sinnvollen Tipp sehr freuen und höre weiter.
David, das ist jetzt nicht so ganz gleich deine Baustelle, aber diese Scham, die wir überwinden müssen oder die Menschen überwinden müssen, um sich, was ihre Schulden angeht, beraten zu lassen, die hast du natürlich auch, also die spürst du ja auch. Was kannst du der Frau für eine Hilfe geben?
Also wir haben ja bei uns in der Beratungsstelle in Stuttgart auch Anfragen von anderen sozialen Diensten, die uns um Hilfe bitten, quasi indirekt, also Hilfe für Multiplikatoren. Das würde ich der Kollegin von der Lebenshilfe auch raten, mal mit der örtlichen Schuldnerberatungsstelle einfach mal selber in Kontakt zu treten als Fachkraft und zu fragen, wie können wir damit umgehen. Der Klientin selber muss man vielleicht einfach auch Mut machen und sagen, das ist nicht ausweglos. Ja, es gibt in der Regel immer eine Lösung, im Endeffekt vielleicht, wenn es sein muss, das Verbraucherinsolvenzverfahren. Aber ausweglos ist es meines Erachtens nie. Und vielleicht einfach sich selber erstmal ein bisschen stärken, Informationen holen über die örtliche Fachberatungsstelle der Schuldnerberatung.
Und dass es klappt, das beweist eine andere Zuschrift. Dieter aus Stuttgart, der bedankt sich noch und sagt, geschätzte Schulden von ca. 40.000 Euro hat er erledigt, dank der ZSB, also auch dank deines Hauses. Das ist doch ganz gut. Und das deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir hier noch haben. Großes Lob für die Schuldnerberater in Stuttgart, schreibt Christine Ammann. Sie haben meinen verschuldeten Partner sehr gut geholfen, aber sie hat auch noch einen zweiten Punkt. Kritik an Kreditgebern. Mein Partner hat von der Postbank noch ungeprüft einen hohen Kredit bekommen, obwohl er schon die vorhandenen Kredite nicht mehr bedienen konnte. Das ist natürlich dann wirklich die Frage, wie kann sowas passieren?
Das dürfte eigentlich nicht passieren, wenn die Postbank das prüfen würde und diese Kredite, die er schon nicht mehr bedienen kann, auch registriert sind, meistens in der Schufa. Dürfte das nicht passieren, zumal auch bei einer Kreditvergabe eigentlich die Verbindlichkeiten abgefragt werden müssen. Vielleicht wurde hier nicht ganz sauber gearbeitet oder ein Systemfehler lag vor. Das kann ich wirklich jetzt aus der Ferne nicht beurteilen. Es ist natürlich das Geschäftsmodell von Banken, Kredite zu vergeben und an den Zinsen zu verdienen. Ja. Aber ist, denke ich, ein kritischer Punkt. Müsste man im Einzelfall prüfen, vielleicht sogar juristisch, also durch einen Anwalt.
Es hat sich eine interessiert lauschende Gerichtsvollzieherin gemeldet und möchte auf die Anmerkung reagieren, bei der Haftandrohung durch den Gerichtsvollzieher handle es sich um eine leere Drohung. Es handelt sich, wenn, schreibt sie, einem Gerichtsvollzieher ein Verhaftungsauftrag vorliegt, nicht um eine leere Drohung. Wenn der Schuldner sich weigert, die Vermögensauskunft abzugeben, wird er vom zuständigen Gerichtsvollzieher in die JVA eingeliefert. Ich glaube, das blieb ein bisschen unklar.
Ja, da müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen konkretisieren. Ich hatte mich bezogen auf die Drohung eines Inkassobüros, das dieses Haftdroht draufschreibt. Das ist erstmal für mich in dem Sinn eine hohle Drohung, wenn ich aufgefordert werde, vom Gerichtsvollzieher die Auskunft abzugeben, dann gebe ich sie ab. Und dann ist diese Drohung quasi ins Leere gelaufen. Wenn natürlich der Verhaftungsauftrag schon vorliegt, weil ich die Vermögensauskunft nicht abgegeben habe, dann ist es sehr real, das ist klar.
Wir haben noch eine Zuschrift bekommen, da ist die Frage, wie denn die ZSB, also dein Haus, mit Glücksspiel umgeht. Also da sind wir dann auch wieder bei Ursachen für angehäufte Schulden, wenn ich eine Spielsucht habe zum Beispiel. Und da seid ihr im Austausch.
Also es gibt bei uns eine Kooperation mit der Suchtberatungsstelle in Stuttgart von einem unserer Träger der Evangelischen Gesellschaft. Das macht ein Kollege von mir, der ist dort einmal die Woche vor Ort und bietet dort Beratung an für Klienten der Suchtberatungsstelle. Das heißt Schuldnerberatung in der Suchtberatung quasi. Und ansonsten muss man da halt wirklich als Berater drauf achten, wenn ich jemanden entschulden will, dann sollte er natürlich nicht in einer tiefen Spielkrise stecken. Ja, also wenn ich sehe, er hat 2.000 Euro Einkommen, was ja schon viel ist, aber er verzockt davon 1.000 Euro und der Rest reicht nicht mal für die Miete, dann macht eine Entschuldung wenig Sinn, weil dann ja neue Schulden entstehen, während ich die alten reguliere. Und dann muss ich sagen, dann ist wahrscheinlich vorrangig, dass ich dann erstmal sage, such dir erst nochmal professionelle Hilfe in der Spielerberatung.
Und Martin K., der diese Frage gestellt hat, der hat zu Recht den Hinweis gegeben, wie passt denn dann bitte Werbung für Lotto zu dieser Sendung? Und da kann ich ihm nichts entgegenbringen. Uwe Wagner hat sich gemeldet. Guten Morgen, ich möchte die Frage stellen, Folgen der Verschuldung sind massive Rückstände bei Strom zum Beispiel. Wann droht mir eine Stromsperre?
Also eine Stromsperre kann mittlerweile schnell gehen. Das ist geregelt in der Stromgrundverordnung. Stromgrundversorgungsverordnung, schwieriges Wort. Also es müssen mindestens 100 Euro Schulden aufgelaufen sein und mindestens 2 Abschläge.
Okay.
Und dann, also das geht relativ schnell, vor allem wenn man bedenkt, dass halt ein Stromabschlag mittlerweile bei einem mehrköpfigen Haushalt bei 80, 90 Euro liegt. Sind nach 2 Monaten droht die Sperre.
Ich habe hier noch eine anonyme Zuschrift, bin ohne Job und ohne Bürgergeld, da Hausbesitz, heißt es in Klammern. Die Krankenkasse will über 1.000 Euro pro Monat für freiwillige Versicherung, kann ich nicht bezahlen seit längerem. Schulden türmen sich immer mehr auf, wie komme ich da raus?
Das ist in der Tat eine schwierige Frage. Wenn das Jobcenter die Leistung ablehnt aufgrund Besitz, dann müsste man das erstmal prüfen. Das kann ich jetzt aus der Ferne schlecht machen. Schulden bei der Krankenkasse sind ein Problem, wenn ich meine Beiträge nicht bezahlen kann. Allerdings 1.000 Euro im Monat bei Null Einkommen erscheint mir zu viel. Das ist nah am Höchstbeitragssatz. Da würde ich einen Antrag stellen, dass es auf jeden Fall auf den Mindestbeitragssatz gesenkt wird. Dann sind wir so bei 230 knapp Euro mit Pflegeversicherung, wenn ich da richtig liege. Und wie kommt man da raus? Da würde ich auf jeden Fall an die örtliche Schuldnerberatungsstelle mal anfragen.
Und auch dieser Hörer hat sich noch gemeldet bei uns.
Guten Morgen, der Philipp hier. Und zwar habe ich eine Frage bezüglich Schulden. Da wäre jetzt tatsächlich die Sache. Ich meine, Schulden sind auch gerade in der heutigen Welt ja auch, wenn man ein bisschen ein Problem von Statussymbolen. Wie kann man sich gegen diesen Druck wehren, dass quasi gesagt wird, hier so nach dem Motto, wenn du nicht das und das hast, dann bist du quasi nur ein halber Mensch. Das wäre eine Sache, wie man da auch sozusagen auf der psychischen Ebene mit Schulden umgeht und entsprechend die Schuldenfalle vermeiden kann. Ich schicke liebe Grüße.
Da sind wir dann beim Thema Gruppenzwang. Da droht dann, wenn man nicht mitgeht, weil man die Kohle nicht hat, die soziale Ausgrenzung, oder?
Ganz klar, das ist eine Folge von Schulden. Wenn ich nicht mehr mithalten kann mit meinem sozialen Umfeld und die mich deshalb ablehnen, das ist dann auch die Frage, was kann ich mir leisten, wie kann ich es mir leisten? Wenn ich es mir nicht leisten kann, brauche ich ein sehr starkes Ich, um das durchzustehen.
David Kamer, Schuldnerberater, vielen Dank, dass du heute hier warst mit deinen Tipps und Anregungen. Und du hast noch grundsätzliche Tipps sozusagen, ja, also wo man sich schlau machen kann.
Ich möchte erstmal allen Menschen Mut machen, die sich in einer schwierigen finanziellen Lage befinden, verschuldet oder überschuldet sind, sich an die örtliche Beratungsstelle zu wenden. Es gibt eine sehr gute Homepage von unserem Dachverband, die heißt www.meine-schulden.de. Da gibt's eine Beratungsstellensuche, da muss man nur seine eigene Postleitzahl eingeben und dann wird einem die örtlich zuständige Beratungsstelle angezeigt. Und wenn man mit Inkassobüros auch noch in Kontakt treten will, da gibt es einen Briefgenerator, der einem dann ein fertiges Schreiben erstellen kann, dass man da richtig reagiert und dabei keine Fehler macht. So für die erste Korrespondenz. Und ansonsten Kontakt aufnehmen zur Schuldnerberatungsstelle. Ich kann es nur empfehlen.
Danke für dein Kommen.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.